Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Willkommen, heute gibt es eine Wiederholung. Wir steigen ein in die Welt der Sexpartys auf Drogen, in die Welt des sogenannten Chemsex, wo Leute mit Hilfe von Substanzen oft stundenlang Sex haben. Ein Phänomen vor allem in der Gay-Szene in Großstädten, aber nicht nur.
Nach also wirklichen, sag ich mal, Tanzpartys oder sowas, dann gibt es eben die klassische Afterparty, wo man eben zu den Leuten dann hingeht danach. Und dann ist das eben nicht eine Tanzveranstaltung zu Hause in der Regel, sondern dann eben auch sexuell orientierte Treffen dann eben, ne, mit so, sag ich mal, 5 bis 10 Personen.
Das war Raphael, und wenn euch das nicht zu harter Stoff ist, dann lernt ihr in dieser Episode neben Raphael auch noch Norbert und Melanie kennen. Sie sagt, Chemsex hatte Folgen.
Wenn man dann das erste Mal irgendwie mal wieder Sex mit jemandem im Bett haben will und nüchtern ist, merkt man sich so, oh shit, das ist gar nicht so leicht und irgendwie werde ich nicht erregt.
Und ihr erfahrt, was vielleicht ein Gefühl von Einsamkeit und auch von Stigmatisierung von Sexpartys mit dieser Thematik zu tun haben. Das alles in dieser Folge. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Raphael, der war immer schon ein neugieriger Typ, sagt er, hat sich als Gay viel ausprobiert in Berlin. Und ist dann auch auf Chemsex-Partys gelandet.
Ich habe vor vielleicht 6, 7 Jahren oder so mal angefangen mit Drogen. So ganz langsam habe ich mir meine Pille Ecstasy aus dem Internet einfach bestellt. Und ich war ein neugieriger Mensch grundsätzlich. Ich suchte nach Ablenkung einfach und ich suchte nach Action, weil ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen, mein damaliger Job mich einfach unglaublich unterfordert hatte und ich war unglaublich gelangweilt davon. Und das dann klassischerweise eben so nach Partys, nach also wirklichen, sag ich mal, Tanzpartys oder sowas, dann gibt es eben die klassische Afterparty, wo man eben zu den Leuten dann hingeht danach. Und dann ist das eben nicht eine Tanzveranstaltung zu Hause in der Regel, sondern dann eben auch sexuell. Und dann geht man da halt hin und dann sind da eben schon so, sag ich mal, 6, 7 nackte Typen irgendwie. Einige haben da schon Sex hinten dann im Schlafzimmer oder direkt im Flur, wenn du reinkommst. Und ja, dann kannst du halt auch sehr, sehr schnell da reinkommen. Und dann nimmst du erstmal eine Line oder nimmst erstmal einen Shot G und dann wirst du halt sehr schnell, also in ein paar Minuten bist du dann locker und spätestens dann ziehst du dich halt dann auch aus und machst dann auch relativ schnell mit. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt auch immer beim Drogenkonsum, generell die Enthemmung, ja. Das muss man vielleicht ja schon mal ganz fett unterstreichen. Das kann auch über 2, 3 Tage so gehen. Ja, man ist ja dann relativ lange wach auch durch die Drogen und so weiter. Und man kann durchaus auch mehrfach Sex da haben und auch intensiven Sex haben und auch öfter und so. Aber es ist dann auch häufig auch ganz, ganz viel, dass Leute dann in diesem Rauschzustand dann auch immer wieder auf das Handy schauen und immer wieder auch lange Zeit, also auch Stunden teilweise am Handy verbringen und versuchen, Leute einzuladen. Weil einige gehen dann, weil sie vielleicht auch schon ein anderes Angebot haben und einige quatschen dann und es geht dann immer auch wieder um dieses neue Akquirieren von neuen Leuten, von Frischfleisch, sage ich mal. Was habe ich konsumiert? Auf Sexpartys konkret habe ich dann meistens konsumiert, am liebsten G eigentlich, in der Kombination mit Speed, also GBL, GHB mit Amphetamin. Das war eigentlich immer eine ganz gute Kombination für mich. Man merkt halt auch dann irgendwann, wenn es dann mal zur Sache geht, es geht halt auch im Bett irgendwie, ich will nicht sagen gleich besser, aber anders, oder man ist ja immer ein Hemmter. Man traut sich vielleicht Sachen zu machen oder zu sagen oder zu äußern und auch auszuprobieren, die man vielleicht vorher sich verboten hat oder wo man irgendwie verklemmt war oder so. So Gruppensex oder sowas war für mich immer eine große Fantasie. Ich habe da früher auch auf Pornos geguckt und mir dazu einen runtergeholt. Fand das immer irgendwie toll, dass Leute auch diese Freiheit haben. Gerade mit G zum Beispiel ist das eben sehr krass, dass man sehr enthemmt ist. Sehr körperlich einfach, ohne jetzt so sehr im Kopf zu sein vielleicht. Animalisch würde ich sagen vielleicht. Diese Bestätigung, dass man vielleicht auch Selbstwertgefühle hat, die nicht so hoch sind, dass man dann versucht, eben darüber irgendwie sich besser zu fühlen, dass man Sex mit tollen Leuten hatte und dass man eben auch sich auch dann eben das Wochenende vielleicht nicht alleine fühlt und eben unter Leuten ist, ne, wie bei jeder Party. Das sind, denke ich, so die Gründe, das sind so Aspekte eben. in dieser Chemsex-Welt, die Leute sind schon in der Regel ganz nett. Es sei denn, sie nehmen zu viel, dann drehen sie durch. Dann gibt es natürlich auch sehr, sehr schlimme Momente mit Überdosen und sowas. Und da würde ich gar nicht mehr drauf eingehen. Das ist schon ziemlich krass.
Diese Leute wieder zu treffen, ja, im nüchternen Zustand, für einen Kinoabend mal oder für ein Dinner oder so, ist unglaublich schwierig. Weil die suchen halt natürlich nach der nächsten Party, ja, sei es sexuell oder sei es nicht sexuell. Das entglitt immer mehr, ne? Auch zu Ungunsten des Jobs. Also ich habe mir da wirklich viel erlaubt und hatte da auch Ausfälle und habe dann auch gesagt, naja, jetzt habe ich schon 3 Tage durchgefeiert hier irgendwie. Ne? Ich habe ohne nicht zu schlafen irgendwie 3 Tage wach und Sex, Sex, Sex. Und ach, ich schreibe mich einfach dann Montag krank oder Dienstag krank oder was weiß ich. Also das ist richtig eskaliert. Du findest auch eben kein Ende bei diesen Sexpartys. Raphael hat ein Ende gefunden. Raphael ist heute nicht mehr Teil der Szene. Warum und wie er das geschafft hat, erzählt er später. Mal ehrlich, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, an sich ist das ja auch wirklich nichts Neues. Chemsex ist aber schon eine Sorte härter, hat mehr Abhängigkeitspotenzial. Es geht um krasse Drogen zum Teil, wie Crystal Meth. Sascha Melin, der forscht in Hamburg zum Thema Chemsex. Er arbeitet dort am Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung. Und ich habe ihn gefragt, wie Chemsex-Partys überhaupt definiert wird.
Also ich stelle relativ häufig fest, auch mit Kollegen, auch mit Praktikern aus der Suchthilfe, dass häufig gar nicht mal so ein genaues Verständnis darüber besteht, was mit Chemsex eigentlich gemeint ist. Der Begriff kommt aus den entsprechenden Communities selber heraus. Also die Konsumierenden haben selber von Chems gesprochen und haben dann interessanterweise von 4 chemischen Substanzen oder Substanzgruppen gesprochen, also von Methamphetamin, von Ketamin, von GHB, GBL, dem sogenannten Liquid Ecstasy, und von Mephedron, was in Deutschland keine so besonders große Rolle spielt. Also 4 wirklich spezifische chemische Substanzen und das im Zusammenhang mit Sexpartys. Vor allem aus dem Kontext von bestimmten schwulen Lebenswelten, die vor allem auch durch eine immense Stigmaerfahrung geprägt sind.
Wie groß ist dieses Phänomen in Deutschland? Was man so medial mitbekommt, ist ja, dass es in Städten, in Madrid, in London, in Berlin stattfindet, in anderen Großstädten. Reden wir da von 5, 6 Partys, die da jedes Wochenende, wenn vielleicht auch nicht gerade Corona ist, stattfinden? Oder ist das ein Ding, was riesig ist? Wie groß ist dieses Phänomen?
Also über die Größe und über die Ausdehnung kann man sehr schwer valide Daten generieren, weil auch die Definitionen gar nicht mal so klar und so eindeutig sind. Es werden schon mehr als 5 oder 6 Partys sein. Es ist richtig, dass es verstärkt ein großstädtisches Phänomen ist, was aber nicht heißt, dass nur Großstädter daran teilnehmen, sondern wir gehen auch davon aus, dass aus den ländlichen Bereichen Menschen in die Großstädte extra zum Chemsex anreisen, sei es nach Berlin oder sei es nach Amsterdam oder sei es nach Köln. Wir haben ja eine Online-Umfrage geschaltet. Wir haben es mit einer relativ online-affinen Zielgruppe zu tun. Wir haben verschiedene Gruppen gebildet und haben festgestellt, die Gruppe, die wir im engeren Sinne, also die Umfrage, da ging es um Sexualität und Substanzkonsum, also alle Männer, die Sex mit Männern haben. Und interessant war, dass etwas weniger als 10%, dass wir die überhaupt so in dem Bereich Chemsex erfahren, wie auch immer aktuell das jetzt gewesen ist, einordnen.
Und was haben Sie noch rausbekommen? Sie haben gesagt, es gab eine Gruppenbildung. Sind es unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Motive oder was haben Sie da rausgefunden?
Ja, also was für mich erstmal relativ interessant war, ist, dass es doch eine sehr starke Unterscheidung gab zwischen der eigentlichen Chemsex-Gruppe und der Gruppe, die offensichtlich auch relativ aktiv war im Nachtleben, die also gut feiert. Die haben nämlich vor allem Kokain und MDMA konsumiert. Und die Leute, die stetig auf Sexpartnersuche waren, nach promiskem Sex gesucht haben und viele Kriterien des Chemsexes erfüllt haben, das waren tatsächlich die Konsumierenden von Methamphetamin, Ketamin, GHB, GBL und Mephedron.
Mhm. Bleiben wir mal bei der Chemsex-Gruppe. Das ist ja auch heute unser Thema in dieser Folge von Eine Stunde Liebe. Haben Sie auch was rausgefunden über die Motive? Also Sex und Drugs ist ja vielleicht auch, der Klassiker wäre erstmal Enthemmung. Man traut sich vielleicht mehr, man ist mutiger, in Anführungsstrichen. Worum geht es da? Konnten Sie da was rausfinden?
Ja, also vordergründig sind es mal so relativ normale Motive, die wir irgendwie auch alle erwarten würden, nämlich einfach mal Spaß haben. Sowas wie Auszeit vom Alltag, sowas wie eine Verstärkung oder eine Intensivierung des Empfindens und eben eine besonders intensive Lust und auch die Möglichkeit, sozusagen lustvoll besondere Fantasien im sexuellen Bereich auszuleben. Eine zweite Gruppe, das sind Motive, die in Reflexionen entstehen, wenn also darüber nachgedacht wird, wenn man mit Konsumierenden auch spricht. Da erkennt man auch so diesen Zusammenhang mit dem wahrgenommenen Stigma. Also dann wird auch beschrieben, also man befindet sich nicht der Umwelt, in der man sich selber als etwas anderes wahrnimmt oder als etwas, was nicht richtig ist, wahrnimmt, sondern in einer Gruppe ein besonderes Gemeinschaftsgefühl zu erleben und dieses auch für eine längere Zeit zu erleben. Hinzu kommen dann eben Motive, die häufig dann tatsächlich auch von Konsumierenden berichtet werden, die nicht mehr konsumieren, also Ex-Konsumierenden. Das war eigentlich, um Einsamkeit zu bekämpfen. Also ich wollte eigentlich, eine Beziehung hatte ich nicht. Was mir das dann dort gegeben hat, das war dann doch häufig irgendwie doch anonymer, harter, auch teilweise auch emotional brutaler Sex. Aber irgendwie hat es doch mir dazu gedient. Mein Motiv war doch sozusagen aus der Einsamkeit zu entkommen. Und ein anderes problematisches Motiv ist natürlich, wenn Leute relativ lange Methamphetamin beispielsweise konsumieren, die dann sagen, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, ohne auf Sexpartner zu Suche zu gehen oder überhaupt Sex zu haben. Also beginnen damit, gar keine Erektion bekommen zu können.
Also dann wirklich eine schwere Sucht sich daraus entwickelt.
Genau.
Man kann ja auch mit den Drogen, je nachdem, auch das ganze Wochenende durchfeiern, Sexpartys machen. Geht es da auch um so eine Idee von Leistung?
Ich glaube, darum geht es sogar primär in dem Zusammenhang. Also man möchte sozusagen durchhalten. Es gibt ja auch so diesen Ausdruck work hard, party hard oder play hard, work hard. Man möchte gut performen am Wochenende. Und Performance ist im schwulen Nachtleben vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen mehr. So auf perfekter Körper, perfektes Körperbild ausgelegt. Also ja, da geht es sicherlich um tatsächliche Leistung, psychische Leistungsfähigkeit, körperliche, sexuelle Leistungsfähigkeit und auch sozusagen die Manifestation von Leistungsfähigkeit in einem möglichst perfekt ausgestalteten Körper, den ich mir auch ausgestaltet, vielleicht auch durch Anabolika oder ja definitiv dadurch, dass ich ins Gym gehe, dass ich mich vorbereite, einem Körperideal entspreche. Mhm. Also es gibt Experten, die die Wirkung der Drogen oder eine besondere Passung dieser Drogen auch in schwule Communities mit den frühen auch Anti-Stigma-Bewegungen in Verbindung bringen. In den USA, da gab es ja diese Circuit-Partys, die von Staat zu Staat oder von Stadt zu Stadt auch gereist sind mit einer gewissen Fangemeinde, mit Menschen, die diesen Partys auch gefolgt sind und wo man einfach sozusagen einen Raum schaffen konnte, wo man ekstatisch und lustvoll Sexualität erleben konnte und wo das ganz normal war, wo man nicht herausgefallen ist, weil man schwul war, weil man durch Fremdstigmatisierung sich und Selbststigmatisierung sich dann irgendwie schmutzig vorkam, einfach mal sozusagen normal sein konnte und seine Sexualität leben. Da ist es natürlich interessant, diesen ekstatischen Zustand auch lange zu erhalten. Und dann kann ich sozusagen diesen stigmafreien Raum tatsächlich, wo ich vielleicht sogar angereist bin, länger genießen und ich kann ihn psychisch länger genießen, weil ich nicht irgendwann abschlafe oder betrunken bin, sondern weil ich da vielleicht 5-6 Tage durchhalte.
Und ich selber bewerte mich nicht ab, weil ich mit 20 Typen Sex haben will, jetzt mal so gesprochen. Es gibt nicht diese auch vielleicht internalisierte Homophobie oder Abwertung dessen.
Ganz genau.
Sie haben auch ein Hilfsportal entwickelt, nicht nur Sie, sondern Sie mit Kolleginnen und Kollegen. Wie sieht dieses Hilfsportal für Campsex-Leute aus?
Naja, wir haben mit Breaking Math ein Selbsthilfeportal entwickelt. Und das ja, wirkt sehr stark auch aus dem eigenen Engagement der Betroffenen. Es wird von den Betroffenen vor allem dadurch gewertschätzt, dass sie sagen, das Portal ist für mich sozusagen, wenn es länger genutzt wird, wenn man länger dort Mitglied ist, eine stetige Stütze. Ich muss da auch nicht irgendwie ständig was schreiben. Vielleicht schreibe ich auch sehr lange mal gar nichts. Aber ich weiß, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich hier was sagen und dann werde ich nicht verurteilt. Und dann finde ich irgendwelche Leute, die sich sofort mit Forenbeiträgen oder mit persönlichen Nachrichten an mich wenden und mich unterstützen. Also ich halte sehr viel von terrestrischen Selbsthilfegruppen. Ich finde es ganz wichtig, dass die Leute auch diesen Widerstand kennenlernen und überwinden, da einmal in der Woche irgendwo hinzugehen. Aber in dem Bereich haben wir es halt auch mit Leuten zu tun, die vielleicht auf dem Dorf sitzen und dass es hier so ein online-basiertes Selbsthilfeangebot gibt.
Und wo man nicht unbedingt hingehen muss. Aber geht es nur um den Austausch oder was sind noch Angebote, die sich bewährt haben? Ist Selbsthilfe der Weg?
Also Selbsthilfe ist nicht der Weg. Ich bin also ein großer Fan von Experten und die meisten in dem Bereich sind wirklich sehr kenntnisreiche Menschen, die also viel auch in der eigenen Lebensbiografie erlebt haben.
Also Therapeuten, über die AIDS-Hilfe, Suchtberater, ja.
Beispielsweise genau über die AIDS-Hilfe. Das ist ja auch recht interessant, dass dort wirklich ganz tolle Leute sitzen. Wenn Sie sich jemanden vorstellen, einen ganz jungen Mann, der vielleicht kurz nach dem Coming-out nach Berlin kommt, woher soll der wissen, dass er gleich sozusagen akzeptierend mit Chemsex-Themen bei der deutschen AIDS-Hilfe richtig ist? Irgendwann kommt er da vielleicht an, aber dann ist es wahrscheinlich schon, dann ist er schon, dann muss man sagen, er hätte eigentlich schon viele Jahre früher mal mit jemandem reden sollen.
Es braucht mehr und easy auffindbare Beratungsstellen, Hilfen in Sachen Chemsex, sagt Sascha Milin, Suchtforscher in Hamburg und Mitgründer des Hilfeportals Breaking Meth.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Raphael, habt ihr schon gehört, der war in Berlin eine Zeit lang fast jedes Wochenende unterwegs auf privaten Chemsex-Partys, sogenannten Chill-Outs, hat er abgehangen und Sex gehabt. Raphael ist seit einiger Zeit clean und was ich persönlich total krass und stark finde, der hat es da selbst geschafft, raus aus diesem ja wahrscheinlich doch ein bisschen Hamsterrad. Mit Hilfe anderer Menschen und einer Psychotherapie hat er uns erzählt.
Ja, seit 2-3 Jahren bin ich ja da raus aus diesem ganzen Thema und das ist auf mein Privatleben sehr übergeschwappt. Das ist ja mein Privatleben, aber das klingt jetzt so. Aber es ist auf mein, da gibt man nicht Haie-Leben oder nicht Party-Leben sehr übergeschwappt. Also ich habe da die Arbeit geschwänzt, war immer übermüdet, sah wahrscheinlich aus wie so ein Drogenzombie irgendwie auf der Arbeit auch. Aber gut, die Arbeitgeber hat es hingenommen und wusste das natürlich auch nicht, aber hat es einfach angenommen. Ich habe da andere Krankheitsgründe vorgegeben und so weiter. Ich wusste immer, ich muss da irgendwie raus. Ja, das kann nicht mein Ende meines Lebens sein. Ja, mir war immer klar, ich fühlte immer nach 3 Tagen wach irgendwie. Und so vielen Drogen und so vielen Männern und so vielen Geschlechtskrankheiten und was weiß ich und so viele Antibiotika danach. Das kann nicht irgendwie das Ziel des Lebens sein. Ich kann das nicht bis zum Ende meines Lebens machen, weil sonst wird das Ende meines Lebens sehr schnell kommen vermutlich. Irgendwann lernte ich halt einen Partner kennen irgendwie, der gar nichts mit diesem ganzen Chemsex zu tun hatte und der auch diese ganze Sex-Date-Welt, diese Chemsex-Welt gar nicht kannte. Und ich war halt sehr verliebt in diesen Mann und bin noch sehr verliebt in diesen Mann nach wie vor, nach über 3 Jahren. Und ich habe gesagt, ich muss das beenden jetzt, weil der wird das nicht hinnehmen, ja, wenn ich mich da jedes Wochenende abschieße und 3 Tage wach und komme da zu ihm irgendwie verkatert und auch ohne vielleicht sexuelle Lust auf ihn, weil ich bin ja so viel anderen Sex gewöhnt und bringe ihm dann noch Geschlechtskrankheiten heim und was weiß ich. Ich wusste, ich muss damit aufhören, zu meinem eigenen Wohl. Mit dem Partner habe ich halt irgendwie ganz anderen Sex dann irgendwie auch kennengelernt und lerne ihn immer noch kennen eigentlich. Das ist ein langer Weg eigentlich auch aus der Sex-Date- und Chem-Sex-Szene rauszukommen. Aber ich habe Gott sei Dank das Glück, dass er sehr viel Geduld mit mir hat, sage ich mal. Und obwohl er diese ganze Szene nicht wirklich kennt, mir eben auch die Zeit gibt, auch über ein Jahr Zeit gibt, zu sagen, komm mal wieder auf deine Beine und ich vertraue dir, das wird alles gut. Und das ist eben für mich so der Grund gewesen, ja, eben, dass ich einen Mann habe jetzt, wo ich sage, ja, der ist, den liebe ich wirklich und ich will für den und am Ende auch für mich, weil ich will den ja, also ich opfere mich da nicht auf oder ich opfere da nicht etwas, was mir Spaß macht für den auf, sondern ich will den Mann aber einfach halten gerne, ja. Ich möchte ihn jetzt nicht wegekeln und ich will das für mich machen und ich weiß auch, dass es mir am langen Ende besser tut, nicht so oft oder vielleicht gar keine Drogen mehr zu nehmen. Und ja, das ist der einfache und doch so komplexe Grund. Und seitdem arbeite ich hart daran und es funktioniert aber auch erstaunlich gut mit den richtigen Personen um einen herum, da eben auch wieder rauszukommen. Also ich habe immer gewusst und geglaubt, ich muss damit aufhören und es ist dann irgendwie auch peu à peu, ohne dass ich jetzt, sage ich mal, richtig krasse Therapie gemacht hätte oder ich war zwar bei einem Psychotherapeuten, aber ich war jetzt in keiner Klinik oder so, Gott sei Dank, dass ich es geschafft habe, da eben rauszukommen. Es hat zwar einen kleinen Bremsweg gehabt und auch kleine Fehltritte meinem Partner gegenüber, das weiß er auch. Aber am langen Ende eben habe ich es mit einem Bremsweg geschafft, da rauszukommen bis heute. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber. Und ich vermisse das auch nicht. Es kommt zwar schon mal vor, dass ich vielleicht mal so ein Porno gucke, wo so eine Orgien-Szene vielleicht vorkommt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sehr vermisse, auf die Chill-Outs zu gehen, muss ich ehrlich sagen.
Danke für die Ehrlichkeit. Raphael hat unserem Reporter Dennis Adjemann seine Chemsex-Erfahrungen aus der Hauptstadt erzählt. Das ist so ein rein schwules Thema, Chemsex-Partys. oder nicht. Darüber da wird gestritten, ob das wirklich ein Phänomen ist, nur in dieser Szene. Auch Fachleute sind sich da nicht so ganz einig. Und wir haben ja eben schon von dem Suchtforscher gehört, dass sich da auch einzelne Szenen unterscheiden in Drogen, in Substanzen und für was sie dann so genommen werden. Für diese Folge haben wir eine Frau gefunden oder eine weiblich gelesene Person, Melanie genau genommen. Sie hat eine Zeit lang Sex mit Substanzen kombiniert, zum Beispiel G genommen, freiwillig. G ist auch bekannt ja als K.O.-Tropfen, GHB oder GBL.
So richtig, sag ich mal, in die Party-Chemsex-Szene bin ich halt durchs Feiern gekommen. Eben durch, ja, vor allem Techno-Partys, Sex-Positive-Partys. Da waren eigentlich so alle Substanzen mit dabei. Natürlich so vor allem G, was ja auch sehr animiert dazu, aber auch sowas wie Poppers. So das erste Mal Sex auf G war halt schon so ein Wow-Erlebnis, ne? Also es ist schon, wenn man so vorher dachte, okay, Sex auf Ecstasy oder weiß ich nicht, Alkohol ist krass, dann kann man das ungefähr so mal 1000 potenzieren und dann dachte ich mir so, okay, das ist schon krass. Das Problem ist nur, dass man es dann ohne sehr, sehr schwierig ist, weil die Messlatte sehr hoch liegt. Und ich hatte natürlich dann auch Sex im Club, Sex nach dem Club, auf irgendwelchen privaten After-Hours, Home-Partys. Wenn man dann das erste Mal irgendwie mal wieder Sex mit jemandem im Bett haben will und nüchtern ist, merkt man sich so, oh shit, das ist gar nicht so leicht und irgendwie werde ich nicht erregt und das ist alles gar nicht mehr so toll. Und ich glaube, in dem Moment muss man dann halt einfach umdenken. Und das hat eine Weile gedauert und das war auch echt gar nicht leicht. Ich glaube, darüber muss man sich auch bewusst sein. Aber mit meinem jetzigen Partner hat das halt funktioniert, dass wir das halt beide nicht gemacht haben, weil wir uns auch in einem Rahmen kennengelernt haben, in dem wir auch gar keine Drogen hätten nehmen können. Dadurch hat sich das ganz gut ergeben und ich habe tatsächlich dann einfach Sachen adaptiert, die ich von Sexpartys kannte, also einfach so ein bisschen dieses ganze Kinky-Ding. Und habe dann gemerkt, dass es nüchtern auch sehr, sehr gut klappt. Und gerade in der Anfangszeit, wenn der Sex super aufregend ist, habe ich dann gemerkt, okay, mein Mann braucht das alles gar nicht. Also die Hormone im Kopf, die knallen schon genug rein, dass man eigentlich die ganzen Sachen gar nicht braucht. Ja, dadurch bin ich da halt auf jeden Fall so rausgekommen. Und natürlich sind auch Erlebnisse passiert. Also gerade auch G, wenn du da mal ein bisschen am Wegschmieren bist und du merkst, das Gegenüber merkt das eigentlich auch, aber man macht halt einfach weiter, weil es halt geil ist. Das sind dann Situationen, die im Nachhinein wirklich ein bisschen schwierig waren. Ja, also solche Erlebnisse hatte ich auch, wo ja, man dann teilweise vielleicht sogar bewusstlos war und derjenige hat halt weitergemacht. Und da fragt man sich im Nachhinein schon, okay, was war das jetzt?
Filmrisse auf G sind möglich, sogar Traumata können so entstehen. Danke an Melanie fürs Teilen dieser Story. Sie kommt heute ohne Campsex aus, so wie Norbert. Der ist somit ja im Alter von 30 in die Chemsex-Szene geraten in Köln. Angefangen oder Auslöser war bei ihm eine HIV-Diagnose und dann ging es los mit eher leichten Drogen.
Also anfangs war es wirklich nur so ein bisschen ein Joint rauchen, um so ein bisschen Entspannung zu erfahren, um zu sagen dann, ja, wir haben ein schönes, entspanntes Wochenende. Viele Sexualpraktiken dann einfach auch ja entspannter oder schmerzfreier erleben zu können. Hat sich dann so mit der Zeit dann so ein bisschen erweitert, dass man sagte, okay, ich habe eine E oder ich habe einen Trip oder was auch immer dann dabei. Der Geist noch ein bisschen mehr angespornt, so ein bisschen zu fliegen, in der Szenerie als Flugstoffe benannt, beziehungsweise dann so die große Suche nach dem Flugbegleiter.
Heute nutzt du die Substanzen alle nicht mehr. Wann war für dich so der Moment, wo du gemerkt hast, hier stimmt was nicht, ich brauche vielleicht Hilfe?
Der Moment, also ich war während meiner ganzen Konsumzeit, war ich im Berufsleben, also sprich, ich habe von Montag bis Freitag gearbeitet. Am Wochenende war meistens so der Konsumtag. In der ersten Zeit oder ohne Crystal Meth war das alles noch relativ problemlos. Da konnte ich auch meinen Berufsalltag gut gestalten. Das war überhaupt kein Problem. Mit Crystal Meth wurde es dann so schon ein bisschen schwieriger. Da war dann Montag, also durch den hohen Dopaminausschüttung, kam es dann zu einer letztendlich genau gegensätzlichen Depression. Irgendwann wurden dann die Tage mehr, wo ich vermehrt am Sonntag dann festgestellt habe, also Montag arbeiten wird schon ziemlich schwierig, oder ich dann montags morgens meine Aura abgegeben habe und gesagt habe, ich komme heute nicht arbeiten. Ich bin montags morgens nicht in der Lage, meine sieben Sachen zu regeln, beziehungsweise das Berufliche zu regeln. Und dann hat bei mir zum Glück ein Neuron im Kopf gesagt, ich glaube, hier musst du jetzt mal was ändern.
Das Ganze ist ja auch ziemlich schambehaftet. Es geht hier um Sex, es geht um illegale Drogen. Wo hast du dir dann Hilfe geholt?
Ich hatte da zum Glück einen Arzt, der mich auch so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, ich glaube, da ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung, das solltest du vielleicht mal tun. Das war so eine gute Kombination aus dem eigenen Neuron im Kopf und dem Hausarzt, der mich so ein bisschen geschubst hat. Die Suchtklinik, die für mich eigentlich zuständig war, hat dann gesagt, nein, mit solchen Patienten, mit solchem Konsummuster möchten wir so, oder haben wir keine Erfahrung und da können wir nichts für sie tun. Habe dann die LVR-Klinik kennengelernt. Da hatte ich dann das erste Mal Leute getroffen, die professionell damit umgehen und dann sagen, okay, es gibt einen Weg hinaus. Also auch mir die Möglichkeit gegeben haben, entweder zu sagen, okay, sie können weiter im Konsum bleiben oder sie können aus dem Konsum aussteigen und können ein anderes Leben führen. Unterstützend war halt hier noch, dass ich dann auf Selbsthilfegruppen aufmerksam gemacht wurde. CAPS hier in Köln, die sich mit Menschen auseinandersetzt, die letztendlich aus dem Drogennutzung aussteigen möchten und sich mit Cannabis, Alkohol, Partydrogen auseinandersetzt und dafür eine Selbsthilfegruppe anbietet.
Du hast dann ja auch mehrere Monate eine Therapie gemacht, stationär. Was hast du über dich da selber gelernt? Also was hast du gesucht beim Campsex? Lernt man das da?
Ich sage ja immer, behaupte immer, es gibt zwei Gründe, warum man konsumiert. Es gibt den offiziellen und den inoffiziellen Grund. Der offizielle Grund war zu sagen dann, Spaß beim Sex, Dopaminausschüttung, Glückshormone haben. Den inoffiziellen Grund, den habe ich erst so wirklich am Ende für mich so nochmal realisiert. Bin zu einem Film eingeladen worden, der sich Chemsex nannte. Und in diesem Film wurde dann das Thema angesprochen, okay, warum konsumiert man? Und dann kam wirklich so der Punkt, kann ich meine eigene Sexualität eigentlich akzeptieren? Es geht um die Akzeptanz des eigenen Schwulseins. Dann habe ich mir echt die Frage gestellt, okay, habe ich mein Coming-out wirklich so gehabt, wie es sein sollte? Oder muss ich mir nochmal neu Gedanken machen, wie ich mein Coming-out gegebenenfalls neu gestalte? Und habe mein Coming-out eigentlich nochmal neu durchlebt und gesagt, okay, es wird jetzt Zeit, zu meiner eigenen Sexualität, zu meinem eigenen Schwulsein zu stehen. So, das wird mir dann halt klar mit 45 und möglicherweise wäre es sinnvoller gewesen, dass ich das mit 20 auch schon gehabt hätte.
Das heißt, für dich war da auch so ein bisschen eine Unzufriedenheit mit dir, mit deiner Sexualität. Du warst mit dir nicht so ganz im Reinen?
Ich habe mich eigentlich nicht so akzeptiert, wie ich es eigentlich akzeptieren hätte müssen. Habe ich manchmal heute immer noch nicht, aber es ist nicht mehr so ausgeprägt, wie es dann früher war. Die Drogen haben dann einfach geholfen. Dann ist man wesentlich enthemmter. So, die meisten Menschen kennen es mit Alkohol. Einfach mit Alkohol so ein bisschen die Hemmschwelle ein bisschen runterschrauben. Mit Drogen geht das viel schneller und viel effektiver. Vermeintlich effektiver. Es gibt immer ein böses Erwachen nachher. Das kriegt man dann früher oder später dann doch mit.
Er hat Hilfe bekommen. Norbert war 5 Monate stationär in einer Suchtklinik. Aber wie ist es danach weitergegangen? Ich habe ihn gefragt, hattest du noch mal einen Rückfall?
Bin aus der Klinik raus und kam dann irgendwie so das Gefühl, jetzt bist du aus der Klinik raus und jetzt kannst du ja noch mal konsumieren, jetzt ist ja alles gut und jetzt ist ja alles prima. Hatte dann tatsächlich noch mal 2 Rückfälle, die dann in meiner Nachsorgetherapie noch mal gut aufgearbeitet werden konnten. Ich dann dadurch einfach noch mal den Punkt hatte, okay, Drogen ist die eine Geschichte, aber die Nachwehen sind die andere Geschichte. Und ich glaube, ich möchte mein Leben definitiv ohne Drogen, ohne die Nachwehen und ohne das schlechte Feeling dann halt verbringen, sondern muss jetzt definitiv auch anfangen, außerhalb der Käseglocke, wie man die Therapie oftmals nennen kann, ein zufriedenes, abstinentes Leben zu führen.
Norbert unterstützt heute über Selbsthilfeprojekte andere Menschen, um ein zufriedenes Leben ohne Drogen zu führen. In den Shownotes dieser Folge verlinken wir euch einige Selbsthilfegruppen zum Thema Campsex. Schaut mal rein. Und damit sind wir dann beim Liebestagebuch. Und wenn ihr es wollt, bleiben wir so ein bisschen beim Thema Drogen. Ja, für einige ist ja Alkohol die Droge Nummer 1. Andere People, die sehen Sekt, Wein und Cocktails eher so als Genussmittel. Aber was, wenn in einer Beziehung beide sehr, sehr unterschiedlich mit Alkohol umgehen? Bei Emma und ihrem Partner auf jeden Fall Thema.
Es kam jetzt schon ein paar Mal dazu, dass wir leichte Meinungsverschiedenheiten hatten, aber wir konnten das jedes Mal hinterher ziemlich gut lösen. Und vorher war es immer so, in meinen vorherigen Beziehungen beziehungsweise in meinen Dating-Geschichten, dass eine Meinungsverschiedenheit oder ein Streit meistens dazu geführt hat, dass der Kontakt weniger wurde oder ja, diese Verbindung irgendwie direkt zu Bruch gegangen ist. Und mit meinem Partner war es hingegen so, dass wir hinterher das sehr gut besprechen konnten, beziehungsweise ich mich im Konflikt, in der Konfliktsituation nicht unsicher gefühlt habe. Und zwar war das konkret neulich so, dass er mit seiner FOMO manchmal abends mehrere Programmpunkte hat und er sehr gerne auf mehreren Hochzeiten tanzen möchte und ich dann meistens eben der letzte Programmpunkt des Tages bin, wenn er bei mir übernachtet. Was dazu führt, dass er manchmal sehr spät zu mir kommt und wir halt eben nicht mehr den Abend miteinander haben, sondern halt nur noch das ins Bett gehen miteinander. Und er manchmal eben auch so erledigt ist vom Tag und von seiner Abendgestaltung, dass dann halt eben auch nicht mehr als mal kurz kuscheln, kurz vorm Einschlafen drin ist. Es gab außerdem auch nochmal einen Abend, wo er die Zeit vergessen hat. Und er mit Freundis in einer Bar saß und einfach im Moment gelebt hat. Und er einfach vergessen hat, an die nächsten paar Stunden zu denken. Nämlich, dass er noch zu mir gehen wollte, dass er zu einer bestimmten Zeit bei mir sein wollte und mir auch eine Zwischenmeldung geben wollte, wie der Abend so ist und wann er losfährt und wann er bei mir ist. Stattdessen kam er sehr angetrunken zu mir und eben sehr spät. Und ich habe ihm das in seinem Zustand klipp und klar gesagt, dass ich am liebsten ihn jetzt wieder nach Hause schicken würde, aber ich ihn nicht fahren lasse, weil er ja angetrunken ist und ich nicht möchte, dass er mit dem Fahrrad in diesem Zustand durch die Stadt fährt. Und ich habe ihm auch klipp und klar gesagt, dass er eine Fahne hat. Und habe ihm direkt nach Ankunft im Flur, direkt nach der Wohnungstür gesagt, dass er sich unglaublich daneben benommen hat oder dass er jetzt gerade, wie er vor mir steht, einfach nicht die Person ist, die ich bei mir haben möchte. Diese Unterhaltung war ein krasser Knackpunkt bei uns, der, glaube ich, sehr viel bewirkt hat, weil das seither noch nicht wieder passiert ist und er sehr gut darauf achtet, wie er seinen Abend gestaltet. Insbesondere, wenn er zu mir kommt, alkoholfreie Getränke zu sich nimmt, was er auch sehr oft macht, aber halt eben an dem Abend überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also Beziehungen sind ja immer Kompromisse. Und dazu gehört eben auch zu wissen, dass er eben gern mal das ein oder andere Bier trinkt. Mir reicht eigentlich das Wissen, dass er es auf dem Schirm hat und das im Auge behält und das nicht aus dem Ruder läuft. Es ist okay für mich, dass er mit seinen Leuten immer gerne ein Bierchen zusammen trinkt. Ich das eben nicht bin, weil ich keinen Alkohol trinke oder wie halt, wenn wir zusammen unterwegs sind, alkoholfrei trinken oder meinetwegen trinkt er manchmal auch ein Bier, wenn wir unterwegs sind, aber ich dann halt eben nicht. Und das ist okay für mich, zu wissen, dass er ja auch mal betrunken ist. Es ist okay. Aber ich war so froh, dass ich das in dem Moment einfach rausgelassen habe und ihm das alles mitteilen konnte. Genau, also dadurch, dass ich mich mit ihm so nahe fühle, habe ich so den Eindruck, dass ich sowas jederzeit sagen kann.
Wie schön, läuft gut bei Emma und ihrem Partner. Da ist viel Vertrauen auf jeden Fall. Und damit sind wir am Ende dieser Episode. Danke euch fürs Lauschen und euer Vertrauen in eine Stunde Liebe. Macht gerne Werbung für uns oder hinterlasst eine Bewertung auf der Plattform, der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ich bin Till Opitz und wünsche euch ein ganz famoses, liebevolles 2024. Ahoi.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.